Hallo und herzlich willkommen beim Letzten Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Matthias Auer.
Ich bin Theresa Wirth.
Und ich bin Christine Meierhofer und ich habe heute für euch beide ein Mitbringsel mitgebracht.
Super.
Nämlich dieses selbstgebastelte Papierauto hier.
Mhm. Das hast du wunderschön gemacht, Christine.
Ja.
Sehr sorgfältig ausgeschnitten und geklebt.
Wo ist dann?
Für ein Modell.
Ich kenne mich nicht aus mit Autos.
Bin ich überfragt, ja.
Es schaut sehr, sagt man Vintage bei Autos?
Nein. Oldschool.
Jetzt stellt's
nicht
euch,
Marken.
Genau. Jetzt stellt's euch vor, ihr seid ein österreichischer Durchschnittshaushalt. Das ist euer Auto. Mhm. Es ist ein Diesel und ihr fahrt damit durchschnittlich viel durch die Gegend in Österreich. Wie viel von diesem Diesel, den ihr da braucht, bekommt ihr subventioniert?
In Liter oder in Prozent?
In Geld.
In Geld? Aha.
Das ist total gemein an Leute, die kein Auto haben. Also,
ich überlege gerade, wie viel Liter man so circa verfahren kann in einem Jahr. Ich sage 300 Euro.
Mhm. Ich sage ein bisschen mehr. Ich sage einfach 400 Euro. Keine Ahnung.
Ja, fast. Also deutlich weniger eigentlich.
Weniger als 300.
Ja, also 130 Euro pro Jahr bekommt man quasi subventioniert. Genau, also man verbraucht für das, was halt der österreichische Haushalt im Durchschnitt verfährt, braucht man so 1000 Liter, also knapp unter 1000 Liter pro Jahr Treibstoff.
Also du hast eben so einen SUV.
Genau,
ja, natürlich.
Aber das ist ja nicht das österreichische Durchschnittsauto.
Ich glaube, mit dem Auto brauchst du auch mehr.
Ja, stimmt.
Also wenn es nicht aus Papier wäre.
Genau, und das heißt, also man würde da mit Benzin würde man eben so 1700 Euro pro Jahr vertanken und mit Diesel 1500 Euro und mit den unterschiedlichen Steuersätzen spart man sich 130 Euro durch das Dieselprivileg. Also das ist jetzt ein bisschen mit älteren Zahlen gerechnet. Also mit älteren Treibstoffpreisen sozusagen. Mittlerweile sind die wieder ein bisschen günstiger, aber der Unterschied, also was ich mir erspare, bleibt gleich.
Und warum hast du uns dieses Auto eigentlich mitgebracht, Christine?
Ja, also ihr erinnert euch bestimmt, dass dieses Dieselprivileg eine jener fossilen Förderungen ist, die zuletzt auch in Österreich wieder, sage ich, zum Politikum geworden sind. Österreich hat ja im August seinen nationalen Energie- und Klimaplan vorgestellt. Also nur zur Erinnerung, das ist eben der Plan, wo aufgeschlüsselt ist, wie Österreich seine CO2-Emissionen bis 2030 um 48% reduzieren soll. Und das größte Streitthema rund um diesen nationalen Energie- und Klimaplan waren da eben diese fossilen Förderungen, wo auch dieses Dieselprivileg dazugehört.
Aber dieser nationale Energie- und Klimaplan, der ist ja eigentlich noch von der alten Regierung, oder? Also von Schwarz-Grün. Wieso soll eine neue Regierung sich daran überhaupt halten? Also gibt es da irgendeinen Benefit?
Genau.
Abgesehen davon, dass sich ja die alte Regierung auch nicht dran gehalten hat. Also die waren ja dann auch sehr uneinig, ob sie das jetzt machen wollen oder nicht, oder am Schluss?
Genau, also das war ja quasi jetzt. Sie hätten jetzt auch keine Zeit mehr gehabt, sozusagen das vielleicht auch noch anzugehen. Aber prinzipiell ist das jetzt keine Idee quasi von der schwarz-grünen letzten Bundesregierung, sondern das ist eine Idee, die ExpertInnen und auch NGOs oder so schon ganz lange immer wieder vor sich hertragen und die auch ja in der internationalen Klimapolitik schon ganz lange einfach auf dem Tisch liegt. Dieser nationale Energie- und Klimaplan, da gab es ja auch eine erste Fassung, die ja an die EU ging, die dann auch mit ordentlicher Kritik von der EU zurückgekommen ist nach Österreich. Und da war eben einer der Kritikpunkte von der EU auch, dass diese fossilen Förderungen nicht angesprochen werden im Plan und natürlich auch in weiterer Folge, dass es keine Ideen gibt dafür, wie man da was machen könnte. Also schauen könnte, dass die weniger werden. Jetzt stehen sie eben drinnen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das stimmt nicht. Die Pendlerpauschale ist ein weiteres Beispiel, das Dieselprivileg. Die stehen wörtlich so nicht drinnen.
Du hast jetzt die Pendlerpauschale gesagt, es würden dich viele darauf hinweisen, dass es das Pendlerpauschale heißt. Ich habe das aber extra nochmal nachgeschaut. Im Duden steht sogar, man kann auch die Pauschale sagen. Also das ist ein bisschen so ein Österreich-Spezifikum, warum wir das Pendlerpauschale sagen. Aber
ja, danke, Theresa. Vielleicht nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast. Also das, was du meinst, war, glaube ich, auch, dass bei der Präsentation dieser aktuellen Fassung die Grünen ganz stolz auch gesagt haben, ja, und da werden wir jetzt auch die fossilen Förderungen abschaffen oder schrittweise das angehen. Und die ÖVP gesagt hat, na Moment, aber das steht gar nicht so drinnen. Und jetzt gibt es halt eine Arbeitsgruppe, wo Leute vom Klimaministerium drinnen sind und vom Finanzministerium, und die sollen sich das irgendwie ausschnapsen, und man hat das eigentlich irgendwie so in die Arbeitsgruppe verlagert, und beide haben halt so das präsentiert, wie es für sie halt gut passt. Kümmern drum, wie das dann ausschaut, wird sich die nächste Regierung wahrscheinlich.
Ich finde, es gibt einen Punkt, warum man doch glauben kann, dass auch die nächste Regierung, wie auch immer sie ausschauen wird, sich das Thema tatsächlich ernsthaft anschauen wird müssen. Das hat jetzt gar nichts mit Umwelt und Klima zu tun, sondern mit dem Staatshaushalt. Also wie wir wissen, muss Österreich ja 14 Milliarden Euro einsparen in den kommenden Jahren. Und die muss man irgendwo finden. Und die fossilen Subventionen oder Förderungen, über die wir da jetzt diese halbe Stunde ein bisschen reden wollen, sind ein großer Brocken im Staatshaushalt. Also das sind im Jahr knapp über 4 Milliarden, die der Bund dafür ausgibt, um halt Öl, Gas und andere fossile Rohstoffe künstlich zu verbilligen. Und wenn man da jetzt, wie es im NEKP vorgesehen ist, zumindest 2 Milliarden von diesen Subventionen wegbringen könnte, dann wäre natürlich nicht nur Klima und Umwelt geholfen, sondern auch dem Staatshaushalt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie weit sich die künftige Regierung da hinauslehnen wird. Aber ich glaube, dass nichts passiert, so wie die letzten Jahre, halte ich für eher unwahrscheinlich.
Ja, vielleicht sollten wir aber, bevor wir da weitergehen, nochmal kurz definieren, was sind denn diese fossilen Subventionen oder man sagt ja auch klimaschädliche Förderungen dazu?
Also ein paar haben wir jetzt eh schon beispielhaft genannt für Österreich. Also wäre das Dieselprivileg, Pendlerpauschale. Grundsätzlich spricht man immer dann davon, wenn ein Staat sich entscheidet, eben den Verbrauch von fossilen Rohstoffen in irgendeiner Form künstlich billiger zu machen. In ärmeren Ländern passiert das ganz oft über eine direkte Stützung der Treibstoffpreise. Das sind dann direkte Subventionen, also da kostet der Liter Benzin dann halt einfach 12 Cent und den Rest zahlt der Staat. In westlichen Ländern wie in Österreich zum Beispiel sind es zumeist indirekte Subventionen, also da werden bestimmte Steuern, die sonst fällig wären, gestrichen oder reduziert, wie das beim Dieselprivileg der Fall ist. Oder es gibt halt so über Umwege Subventionen, die sich dann halt sehr stark auf den Verbrauch von fossilen Brennstoffen auswirken. Es gibt sehr viel davon, wirklich sehr viel auf der ganzen Welt und auch in Österreich und längst nicht nur da, wo es auch wirklich Bedarf dafür gibt. Und das genau ist eben der Grund, warum seit vielen, vielen Jahren, also die Idee ist ja auch wirklich nicht neu, sondern warum sich, ich glaube 2009 schon die G20 durchgerungen haben zu sagen, wir wollen weg von den fossilen Förderungen, und dann eigentlich im Jahres- oder Zweijahrestakt die Regierungschefs immer wieder sagen, ja, wir wollen weg von den fossilen Förderungen, weil sie sind sehr teuer, sie machen nicht das, was wir wollen und sie schaden der Umwelt. Und es passiert aber sehr wenig.
Das steht auch in der Einigung von der letzten Weltklimakonferenz noch einmal explizit drinnen.
Aber passiert ist eben genau das Gegenteil. Also jetzt nicht seit der letzten Weltklimakonferenz, aber wenn man sich das Jahr 2022 anschaut, also dieses Energiekrisenjahr, da hat der Internationale Währungsfonds mal gezählt, wie viel so fossile Förderungen weltweit noch ausbezahlt werden, und ist da auf die damalige Rekordsumme von über 7 Billionen US-Dollar gekommen. Das war natürlich angetrieben auch von den hohen Treibstoffpreisen. Und auch Österreich war da keine Ausnahme. Also die sind auch nach den Berechnungen des IWF 2022 auf 7,4 Milliarden Dollar, also sind knapp 6 Milliarden Euro an klimaschädlichen Förderungen gekommen. Das ist deutlich mehr auch als in den Jahren zuvor.
Mhm. Ja, genau, das hat sich ja das WIFO einmal ziemlich genau angeschaut, also wie viel Geld Österreich da ausgibt sozusagen. Also die haben sich die Jahre 2006 bis 2020 angeschaut und dann quasi so durchschnittlich gerechnet und sind da auf zwischen 4,1 bis 5,7 Milliarden Euro gekommen, die da jährlich ausgegeben werden. Wobei man dazu sagen muss, die Zahl könnte oder ist wahrscheinlich sogar ein bisschen höher, weil das WIFO hat damals auch kritisiert, dass die Datenlage für viele Subventionen eigentlich ziemlich schlecht ist, dass man es gar nicht so genau weiß, gerade in der Landwirtschaft und was die Bundesländer betrifft, dass da nicht immer alles ganz genau angegeben werden kann auch.
5,7 Milliarden Euro, das ist tatsächlich ein großer Brocken an Kosten, die man irgendwie loswerden könnte. Aber was sind denn da jetzt die konkreten Beispiele und Förderungen in Österreich, die dann wirklich, sage ich mal, das Kraut fett machen? Also ist das dieses Dieselprivileg, über das jetzt gestritten wird, oder sind das ganz andere Dinge?
Ja, unter anderem schon. Was auf jeden Fall gleich auffällt, wenn man sich's anschaut, dass 61% dieser Subventionen den Verkehrssektor betreffen. Mhm. also Treibstoffe, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die da subventioniert werden. Was auch interessant ist, dass ein Großteil, also mehr als die Hälfte davon an Unternehmen profitieren und ungefähr 37% dann die Haushalte selbst, also quasi der Autofahrer und so weiter. Und was natürlich auch wichtig ist zu sagen, dass eigentlich 56%, also ein bisschen mehr als die Hälfte, nationalen Ursprung haben und der Rest aber quasi eigentlich jetzt gar nicht von Österreich beeinflusst werden kann, weil das also in den Kompetenzbereich von EU oder internationalen Organisationen fallen. Aber um konkret zu werden, diese Punkte, die am meisten Geld sozusagen beanspruchen, da ist auf Platz 1 eben die Mineralölsteuervergünstigung für Diesel, also das Dieselprivileg kann man auch sagen. Das ist bei ungefähr 1,2 Milliarden Euro kommt das hin. An zweiter Stelle ist die Stellplatzverpflichtung. Da werden wir nachher noch drüber reden. Es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass das echt so viel ausmacht. Und an dritter Stelle das Herstellerprivileg. Du weißt, was das ist, genau. Matthias, vielleicht magst du das kurz sagen.
Da geht es darum, dass Unternehmen, die selbst fossile Treibstoffe herstellen und die dann im Betrieb verbrauchen, keine Mineralölsteuer dafür bezahlen müssen. Trifft in Österreich im Grunde nur die OMV.
Genau, und dann geht es weiter mit dem Dienstwagenprivileg und dann kommt die Pendlerpauschale.
Spät eigentlich, ne?
Ja, an fünfter Stelle, also ungefähr bei 500 Millionen macht das aus.
Okay, jetzt wissen wir, was das kostet, aber was in diesen Studien leider nie so genau drinnen steht, ist, welche dieser Förderungen dann auch halt einen wirklich großen umweltschädlichen Effekt hat oder ob es da Unterschiede gibt. Weil es ist ja schon ein bisschen erstaunlich, dass man zum Beispiel viel über Dieselprivileg und Pendlerpauschale spricht und über das Herstellerprivileg zum Beispiel nicht. Da wird es ja irgendwie Gründe dafür geben.
Ich glaube, die Gründe sind, dass ganz viele Menschen Pendlerpauschale bekommen und das wahrscheinlich auch einen Einfluss haben wird auf ihre Wahlentscheidung oder so stellen sich es vielleicht PolitikerInnen vor.
Na schon klar, aber dann könnte ich ja weniger sensible Förderungen wählen, um sie zu streichen und habe das Problem mit den Wählerinnen nicht und Wählern, weil die sich denken, mein Gott, ob jetzt irgendein fossiler Treibstoffproduzent ein bisschen mehr oder weniger Steuern zahlt, ist mir eigentlich egal. Ne? Und da fände ich interessant, und das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, dass die Steuerbegünstigungen, die tatsächlich viele Menschen erreichen, auch das tatsächliche Mobilitätsverhalten von diesen Menschen viel stärker beeinflussen, als das zum Beispiel die wirtschaftliche Aktivität einer OMV beeinflussen würde, wenn man da jetzt ein bisschen Möst bezahlen müsste. Also sie würden natürlich schreien und zu viele Steuern und so weiter, eh klar. Aber letztlich denke ich, ist der Hebel bei der Privatperson wahrscheinlich einfacher umzulegen, dass die Steuer auch tatsächlich in irgendeiner Form steuert.
Also ja, diese Subventionen fördern ein bestimmtes Mobilitätsverhalten. Ich glaube, das kann man schon so sagen und das ist auch nachgewiesen. Und da wollen wir ja im Endeffekt, wenn wir hin zu einer klimafreundlichen Welt wollen, da ein bisschen umlenken und auch weg von dieser autozentrierten Mobilität, wo ja viel zusammenhängt. Also da musst du ja dann wieder in Infrastruktur, in Straßen investieren. Eine bestimmte Stadt- und Raumplanung fällt da rein. Und das sind alles Kosten, die da natürlich nicht mit einberechnet werden in diesen 500 Millionen, die da jetzt bei der Pendlerpauschale angegeben werden. Ja, aber vielleicht wollen wir mal konkret uns ein paar Beispiele anschauen. Also zum Beispiel das Pendlerpauschale, das wurde schon in den 1970ern erfunden. Damals wollte man eben gegensteuern, dass die Leute aus strukturschwachen Regionen am Land abwandern und hat sich das dann quasi eben ausgedacht. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute da Geld ins Geldbörsel kriegen, sondern es ist ein Freibetrag bei der Steuererklärung. Also es verringert das Einkommen, auf das dann Lohnsteuer bezahlt wird. Prinzipiell bekommen das Leute, denen nicht zumutbar ist, dass sie mit den Öffis in die Arbeit fahren. Und da kommt es dann darauf an, wie weit der Arbeitsplatz entfernt ist vom Wohnort, auch ob man eine Gehbehinderung hat, das ist auch so ein Faktor und wie gut die Öffis in der Gegend sind, wo man wohnt. Und je nachdem ist dann der Betrag größer oder kleiner, den man bekommt. Das fängt an bei 58 Euro monatlich und geht stufenweise aufwärts. Da gibt es natürlich auch viel Kritik daran. Einerseits, weil das sozial nicht ganz treffsicher ist. Also es sagen viele, dass das wirklich ungerecht ist, weil es Besserverdienende begünstigt. Wer mehr verdient, zahlt einen höheren Steuersatz, spart sich dann in Folge auch wieder mehr Geld.
Theresa, ich komme vom Land und da ist das Pendlerpauschale omnipräsent. Also das bekommt quasi jeder und jede. Da müsste man ja eigentlich daraus schließen können, dass die Leute das vielleicht auch wirklich brauchen.
Also das wissen wir ja alle, dass man am Land oft aufs Auto angewiesen ist. Es geht auch ein bisschen um die Ausgestaltung, was gefördert wird. Also eine große Kritik daran ist ja, dass zum Beispiel das Autofahren bereits gefördert wird, wenn der Wohnort und der Arbeitsplatz nur 2 Kilometer auseinander liegen. Wenn man aber jetzt, also der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel wird erst ab 20 Kilometern gefördert. Also es wird einfach das Autofahren gewisserweise ein bisschen bevorzugt. Das ist jetzt quasi ein bisschen eine vielleicht Metaebene, aber dadurch, dass es das gibt, fördert es auch weitere Arbeitswege. Also ich mache mir jetzt, wenn ich irgendwo hinziehe, vielleicht weniger Gedanken darum, okay, kann ich mir diesen Arbeitsweg überhaupt leisten? Nein, ich kriege eh das Pendlerpauschale und was dann halt natürlich wieder mit dranhängt, höhere Spritkosten, es verursacht prinzipiell mehr Verkehr, mehr Infrastrukturkosten, es ist klimaschädlicher, wenn man einfach weiterfährt. Also das sind so viele Folgewirkungen, die dann einfach dranhängen.
Es ist, glaube ich, trotzdem so, dass es für viele Menschen wirklich relevant ist in ihrem Leben, weil es sitzt nicht jeder in Wien und überlegt sich, ob er jetzt nach Mödling ziehen soll oder nicht, sondern viele haben halt einfach ein Zuhause und sind dann angewiesen darauf, wo sich irgendwo Firmen niederlassen und die müssen dann halt ins Auto einsteigen und fahren. Trotzdem sagen viele Ökonominnen und Ökonomen, dass dieses Argument, dass das Pendlerpauschale so einen tollen sozialen Ausgleich schaffen würde, eigentlich nicht erfüllt. Also erstens, das hast du schon erwähnt, es ist ein Steuerabsetzbetrag. Das heißt, jeder, der keine Steuern bezahlt oder sehr wenig Steuern bezahlt, hat davon eigentlich nichts. Und umgekehrt ist es so, das ist auch aus einer WIFO-Studie, dass der überwiegende Anteil des ganzen Fördervolumens an Menschen geht mit einem Einkommen über dem Median, also über dem, was die Mehrheit Menschen verdient. Das heißt, es sind im Endeffekt, so wie es das Pendlerpauschale jetzt gibt, Besserverdiener sehr oft tatsächlich im Speckgürtel von großen Städten, wo die S-Bahnen im Viertelstundentakt hineinfahren, die dann den Topf zu weiten Teilen ausräumen. Und das ist sicher ein Punkt, wo man ansetzen kann und muss.
Ja, genau. Es wird halt auch wenig Unterschied gemacht, mit was du fährst zum Beispiel. Also man könnte auch ansetzen, da, wenn ich ein klimafreundlicheres Fahrzeug, ein E-Auto habe, dass ich dann auch begünstigt werde. Das ist de facto jetzt zum Beispiel auch nicht so.
Ich habe schon Unterhaltungen geführt, wo sich Leute fast ein bisschen aufgeregt haben darüber, dass jetzt bessere Öffi-Anbindungen und mehr Busse gibt, weil sie dadurch weniger Pendlerpauschale bekommen haben. Also
ah, spannend.
Ja, kann man jetzt sehen, okay, vielleicht sind die Öffis noch nicht tatsächlich gut genug, um den Umstieg tatsächlich zu machen oder...
Oder es ist einfach dieses Urproblem von allen Förderungen, wurscht ob fossile Förderungen oder nicht, dass sobald sie einmal da sind, sie als Grundrecht angesehen werden. Also niemand nimmt mir mein Dieselprivileg weg, niemand nimmt mir mein Pendlerpauschale weg. Es ist sehr, sehr schwer, weil sich Menschen ganz schnell daran gewöhnen, wenn sie für irgendwas ein Geld kriegen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Das ist schon ein heikles Thema.
Aber ich finde das voll spannend, das Beispiel, was du gesagt hast, weil es wird ja oft auch dann von Klimaexperten und so weiter, also gerade Verkehrsexperten, gesagt, nur ein gutes Öffi-Angebot reicht nicht, um ein Verhalten zu ändern, um dass die Leute umsteigen sozusagen. Man braucht immer auch die andere Seite, diese negativen Anreize sozusagen, dass das jetzt, sagen wir, das Autofahren teurer wird und das ist eben... Genau das eigentlich, ja. Aber dass das dann nicht so gut ankommt, ist natürlich auch klar. Ja, aber es gibt ja noch viele andere fossile Förderungen auch. Eine andere Fortbewegungsart, die auch nicht so klimafreundlich ist, ist das Fliegen.
So ist es. Da gibt es auch eine Art der fossilen Förderungen, nämlich die fehlende Besteuerung sozusagen auf Kerosin. Das ist natürlich jetzt kein österreichisches Phänomen an sich, sondern ein internationales Phänomen und also das hat auch historische Gründe. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich einfach international darauf geeinigt, das nicht zu machen. Das sei gut für die internationale Wirtschaft, auch für sowas wie Völkerverständigung. Ist halt heute, wenn man sich anschaut, dass die Flugbranche für ein Zehntel der Emissionen weltweit verantwortlich ist, muss man sich halt die Frage stellen, ist das jetzt heute auch noch eine gute Idee?
Eine gute Idee ist es mit Sicherheit nicht, ne? Also ich glaube, da müssen wir nicht lange diskutieren, das weiter zu begünstigen. Aber die Frage ist, kann Österreich das alleine überhaupt beenden?
Österreich kann das alleine zum Beispiel machen auf innerösterreichische Flüge. Könnte man sich ausrechnen, wie effektiv das wäre oder wie viel das bringen wird. Also es gibt bzw. gab auch entsprechende Ideen. Zum Beispiel in Deutschland wurde das sehr konkret diskutiert, das auf Flüge innerhalb Deutschlands zu machen. Hat man dann davon abgesehen, weil man eben dann so eine Art Abwanderungseffekt befürchtet, dass eben dann sogar recht umständliche Umwege geflogen werden mit Zwischenlandungen oder so, um eben diese Steuer zu vermeiden. Also statt einer nationalen Kerosinsteuer hat man dann die Luftverkehrssteuer eingeführt. Das heißt, der Passagier oder die Passagierin zahlt pro Ticket diese Steuer. Mhm. Ja, und auch innerhalb der EU, das wäre ja dann schon ein deutlich größeres Gebiet, wo man sagen könnte, da könnte man vielleicht schon ein bisschen was bewirken, gibt es entsprechende Überlegungen, hat man aber auch nicht gemacht.
Aber wenn ich mich jetzt erinnere, was du gesagt hast, Theresa, was so tatsächlich die größten Kostenblöcke auch waren, die in Österreich anfallen aufgrund von umweltschädlichen Subventionen, dann ist mir noch in Erinnerung das Dieselprivileg und die Stellplatzverpflichtung. Vielleicht wollen wir die zwei noch schnell besprechen, damit man ein bisschen ein Gefühl dafür hat, wo wirklich auch was weitergehen könnte. Ich fange mal mit dem Dieselprivileg an.
Da könnte Österreich ja schon was tun.
Da könnte Österreich natürlich etwas tun, ja. Also auch das ist ja schon oft versprochen oder damit gedroht worden, je nachdem. Also im Grunde ist es das, das wissen wahrscheinlich eh die meisten, wenn ich einen Liter Benzin kaufe, sind da ca. 44 Cent Mineralölsteuer drauf und wenn ich einen Liter Diesel kaufe, sind gute 34 Cent Mineralölsteuer drauf. Also ich spare mir, so wie wir das bei deinem super Beispiel am Anfang ja rausgerechnet haben, gut 10 Cent oder knapp 10 Cent pro Liter, den ich tanke. Dieses Dieselprivileg hat eine ganz lange Historie, also geht fast 100 Jahre zurück. Heute hat es eigentlich die Hauptbedeutung im sogenannten Tanktourismus. Also das kennen wahrscheinlich eh auch die meisten. Das ist, wenn zum Beispiel in Österreich, so wie es lange Jahre war, Diesel günstiger ist als in den Nachbarländern, dann fahren Spediteure oder Lkw-Fahrer halt in Wahrheit extra durch Österreich, tanken hier und fahren dann weiter. Das bringt einerseits Geld für den Finanzminister, andererseits werden die Emissionen auch der heimischen Treibhausgasbilanz zugerechnet. Der Tanktourismus beeinflusst in Österreich ca. ein Fünftel des gesamten Verkaufs aller Mineralölprodukte. Also das heißt, das ist gar nicht so ein kleiner Punkt. Wobei man dazu sagen muss, das ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, was daran liegt, dass halt einfach Diesel nicht mehr so billig ist in Österreich, wie es früher mal war. Also das heißt, ein großer Teil des Rückgangs der Emissionen im Verkehrsbereich, den wir vor allem im vorletzten Jahr gesehen haben, war auf diesen Effekt zurückzuführen. Im letzten Jahr war es schon zum Glück ein bisschen was anderes auch. Wenn man so will, ist es eine Förderung zu einem großen Teil auch von internationalen Spediteuren. Kann man sich auch die Frage stellen, ob man das noch braucht oder nicht. Die Stellplatzverordnung wiederum, da bin ich jetzt leider beim Wohnbaurecht nicht ganz so firm.
Ja,
bitte,
das
erzählst
ist
du mir.
Im Endeffekt ganz kurz eine gesetzliche Verpflichtung, pro Quadratmeter Wohnfläche oder gebaute Fläche eine bestimmte Anzahl an Stellplätzen zur Verfügung zu stellen. Also die müssen einfach quasi auch gebaut werden. Entweder halt neben einem Gebäude als Parkplatz oder eben als Garage, was auch stark kritisiert wird, weil das einerseits natürlich dann wieder den autozentrierten Mobilität fördert, andererseits aber auch wirklich die Kosten erhöht, die Kosten des Wohnens. So eine Tiefgarage zu bauen unter einem Wohnhaus ist gar nicht so billig und das wirkt sich dann auch in den Wohnpreisen, schlägt sich dann nieder.
Aber das heißt, ich zahle mit meiner Miete theoretisch auch die Garagenparkplätze von den anderen Hausbewohnern ab?
Die zahlst du theoretisch ab. Es ist natürlich dann, kannst du ja den oft extra mieten, dann zahlen die das, aber meistens ist das schon in den Baukosten mit einberechnet und die Mieten richten sich ja dann oft auch wieder ein bisschen daran, wie viel das Haus auch gekostet hat.
Was mir jetzt nicht ganz klar ist, wenn das quasi eine gesetzliche Verpflichtung ist, Garagenplätze zu bauen oder in irgendeiner Form Abstellplätze für Pkw zu bauen, da fließt ja noch kein Geld. Also wo ist da genau die Förderung?
Ja, das wird quasi implizit in den Wohnbauförderungen ist das mit eingerechnet und da fließt dann eben auch das Geld vom Staat. Das ist natürlich besonders kritisch, wenn es jetzt geförderter Wohnbau ist, weil diese Kosten dann im Endeffekt dann auch wieder auf alle umgewälzt werden, egal ob sie jetzt diesen Stellplatz brauchen oder nicht.
Weil ich mit den Wohnbaugeldern auch Parkplätze Bau.
Ganz
deswegen
genau.
Ist es auch okay, ich verstehe.
Österreich ist ein Autoland, ihr dürft das nicht vergessen.
Ich habe noch eine blöde Frage zu dem Thema. Ist es nicht trotzdem eigentlich gut, wenn ich Tiefgaragen baue unter einem Haus, das sowieso gebaut wird, weil dann kriege ich doch die Autos, zumindest die parkenden Autos, von der Straße weg, oder?
Naja, ist nicht ganz so, weil auch die Parkplätze müssen nicht unbedingt zwingend unterm Haus gebaut werden. Also es geht auch, dass du einfach einen Parkplatz neben dem Haus schön asphaltierst.
Aha.
Und dort deine Stellplätze dann hast.
Mhm.
Es ist natürlich auch so, dass du kannst dich da mit einer Ausgleichsabgabe unter Anführungszeichen freikaufen, als wenn du ein Haus baust. Dann brauchst du diese Stellplätze auch nicht. Ja, das ist aber ganz unterschiedlich. Also je nachdem, also wie viele Stellplätze man bauen muss, ist je nach Bundesland und dann wieder teilweise auch Gemeinden unterschiedlich. Es gibt natürlich auch schon Bestrebungen, dass man das ein bisschen rückbaut, diese Gesetze. Also in Wien zum Beispiel haben sie bei der letzten Bauordnungsnovelle, haben sie da die verpflichteten Stellplätze ein bisschen reduziert. Aber was da auch interessant war, und das geht jetzt wieder zurück auf die Kosten, da hat sich zum Beispiel der österreichische Verband der Immobilienwirtschaft darüber aufgeregt, dass das ihnen noch nicht weit genug gegangen ist, diese Reduktion.
Jetzt sind wir eigentlich tief in die Materie gegangen und haben uns einzelne Förderungen sehr konkret angeschaut. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wenn wir jetzt relativ gut Bescheid wissen über die Förderungen und es ja sogar einzelne Akteure gibt, die auch sagen, ja bitte, bringt es da was weiter? Wieso ist es politisch so schwierig, da was zu machen? Oder man könnte auch fragen, hat es nicht woanders schon jemand gemacht? Wieso schauen wir uns da nichts ab?
Ja, es gibt Länder, die machen das mit unterschiedlich großem Erfolg. Kanada war da zum Beispiel ein recht prominentes Beispiel, das das, glaube ich, im Vorjahr oder auch schon vor 2 Jahren verkündet hat. Ganz interessant fand ich in der Recherche, dass gerade viele afrikanische Länder, wo fossile Subventionen halt tatsächlich für die Bevölkerung auch eine viel größere soziale Bedeutung haben könnten, oder könnte man zumindest meinen, dass es gerade da etliche Staaten gab, die gesagt haben, nein, wir wollen das abschaffen. Ein Beispiel, das auch relativ prominent war, ist Nigeria. Die haben im Mai 2023 beschlossen, eine für den Staatshaushalt sehr teure fossile Subvention eben auf Sprit zu kappen, weil die in Wahrheit auch nicht das gemacht hat, was sie wollten. Also das billige Benzin wurde dann ganz stark in die Nachbarländer geschmuggelt. Das heißt, die Bevölkerung selber hatte nichts davon. Die profitiert haben, waren eigentlich auch wieder eher die Reicheren, also die sich schon ein Moped leisten können und nicht die halt zu Fuß gehen müssen. Das heißt, es gab da im Grunde vorher auch nicht wirklich Benefits. Jetzt ist das 1,5 Jahre her. Ich habe mal geschaut, was danach passiert ist, weil es ist nicht der erste Anlauf in Nigeria, das zu machen. Und auch dieses Mal war es so, dass die Benzinpreise sich danach verdreifacht haben. Es kam wieder zu Demonstrationen. Es ist wieder so weit gekommen, dass die Regierung dort den Spritpreis doch deckeln musste, um das irgendwie im Zaum zu halten. Und jetzt gab es gerade frische Zahlen. Heuer werden die fossilen Förderungen in Nigeria um die Hälfte mehr sein als im Jahr zuvor. Also es dürfte ein bisschen nach hinten losgegangen sein. Also erstens deswegen, glaube ich, ist das ein heikles Thema und verständlich, dass man gerade vor den Wahlen nicht sagen will, wir schaffen euch alle eure Subventionen ab. Und auch so Institutionen wie der IWF sagen immer, man muss das, wenn man das macht, ja, man soll es machen, man muss es ganz sachte und schrittweise machen, also dass das Pendlerpauschale immer um ein paar Euro weniger wird oder noch besser. Es wird nicht abgeschafft, sondern ersetzt durch einen anderen Mobilitätszuschuss, den ich bekomme, zum Beispiel unabhängig davon, ob ich Steuern bezahle oder nicht, oder einen Mobilitätsbeitrag, den ich bekomme, je nachdem, wie stark ich auch mit öffentlichen oder mit dem Fahrrad bereit bin, meine Wege zu gehen. Das wäre ein sinnvollerer Weg, sagen zumindest all die Experten, die sich angeschaut haben, wie viele Länder damit scheitern, sowas abschaffen zu wollen. So, nein, das ist ähnlich wie bei der CO2-Steuer, wo du ja auch jetzt mit einem, ehrlich gesagt, lächerlich kleinen Betrag startest und der wird dann noch dazu halt durch den Klimabonus ja eh ausgeglichen. Aber die Idee ist halt, je langsamer das steigt, desto eher gewöhnen sich Menschen und
aber man muss halt irgendwann akzeptieren anfangen damit. Auch.
Ja, ja, ja. Es ist ja ein guter Moment zu beginnen damit. Es ist sicher nicht zu früh.
Wir werden dann die nächste Regierung daran erinnern, wenn sie soweit ist.
Mhm.
Bis dahin lassen wir uns Mut machen von unserer Kollegin Anja Drexler.
Yes, 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 yes. Mut. Vor gut 100 Jahren wurde fast der gesamte Strom in Großbritannien mit Kohle erzeugt. Seit dort das erste Kraftwerk ans Netz gegangen ist, wurden durch die Kohleverbrennung insgesamt 4,6 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen. Aber damit ist jetzt Schluss. Das letzte Kohlekraftwerk in der Nähe von Nottingham wird geschlossen. Somit wird Großbritannien das erste G7-Land, das komplett aus der Kohle aussteigt. Stattdessen setzt man eben auf saubere Energiequellen wie Windkraft und will sogar zur Supermacht für saubere Energie werden. Möglich ist der Kohleausstieg aber nur, weil Großbritannien auch weiterhin Atomkraft zur Energiegewinnung nutzt. In Österreich wurde das letzte Kohlekraftwerk übrigens 2020 dicht gemacht. Yes, yes,
yes. Also ich habe das auch mitgekriegt, dass das passiert ist, und ich habe da auch so eine Grafik gesehen dann in einem Artikel, wo man wirklich total schön gesehen hat, wie sich die Energieerzeugung in Großbritannien verändert hat. Und da war so ein großer brauner Kohleblock, der immer kleiner und kleiner geworden ist, bis er einfach jetzt ganz verschwunden ist. Und das hat mir schon wirklich Mut gemacht. Ich fand das echt schön zu sehen, dass da doch was weitergeht.
Ja, es ist schön auch so in einem geschichtlichen Kontext. Es ist ja Großbritannien doch das Land gewesen, wo das mit der Kohle, mit dem Verbrennen von Kohle also richtig groß geworden ist. Und zu sehen, dass dieses Land diesen Schritt so konsequent geht, wie das Österreicher zum Beispiel schon gemacht hat, macht Mut, ja. Sehe ich auch so.
Ja, ich finde, gerade wie du gesagt hast, Matthias, in diesem ganzen Kontext ist einfach ein cooles Symbol, dass ja doch irgendwo was passiert. Das war's.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr sie gerne weiterempfehlen oder auch uns eine Bewertung oder Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns sehr darüber.
Bis dahin könnt ihr uns lesen auf diepresse.com/klima.
Bis zum nächsten Mal.